Mammuts, eine der größten Tierrassen, die jemals auf der Erde existiert haben. Dennoch starben sie vor etwa 4000 Jahren aus bisher ungeklärten Gründen aus.
Es ist ein Säugetier, hat ein Gewicht zwischen 5 bis 10 Tonnen und kann bis zu 4 Meter lang werden. Das Mammut. Ausgerüstet mit bis zu 4 Meter langen Stoßzähnen bewohnt es Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. Ursprünglich kamen Mammuts jedoch aus Sibirien. Und das ähnelt heute noch am meisten ihren damaligen Heimat. Bei Eis und Schnee in den Kältesteppen, den sogenannten Tundern, fühlten sie sich wohl. Um sich dort vor der Kälte zu schützen, legten sie sich ein sehr dichtes braunes Fell an. Dieses wechselte jedoch, wie bei vielen anderen Tieren, zwischen Sommer- und Winterfell. Aufgrund der niedrigen Temperaturen besaß das Mammut außerdem einen verhältnismäßig kleinen Schwanz und kleine Ohren. Durch die kleine Größe wurde das Absterben dieser Körperteile verhindert. Das Mammuthus, wie sein Name ist, konnte bis zu 70 Jahre alt werden und war ein reiner Pflanzenfresser. Ihre Hauptnahrungsmittel waren Blätter und Gräser. Die Mammutherde bestand lediglich aus den Kühen und Kälbern. Angeführt wurde sie von einer Leitkuh. Bullen waren lediglich in der Paarungszeit bei der Herde, ansonsten waren sie Einzelgänger. Nach der Paarung konnte das Weibchen ein Jungtier gebären. Insgesamt gab es 5 verschiedene Mammutrassen. Na, könnt ihr sie mir nennen?
Am bekanntesten wird wohl das Wollhaar-Mammut sein. Ich meine, das kenne sogar ich.
Das stimmt genau. Außerdem gibt es noch das Steppenmammut, das Prärie-Mammut, das Zwergmammut und den Südelefanten. Der Südelefant ist der größte ihrer Art und kommt ursprünglich aus Afrika. Wie man jetzt wahrscheinlich schon am Namen hört, ist der nächstlebende Verwandte der Mammuts der Elefant.
Aber Lea, jetzt habe ich mal eine Frage. Wieso ist denn das Mammut eigentlich vor 4000 Jahren ausgestorben?
Darüber streiten viele Forscher. Die einen gehen davon aus, dass das Mammut von unseren Vorfahren zu stark bejagt wurde und dadurch ausstarb. Andere sehen die Ursache in der Erderwärmung. An die steigenden Temperaturen zum Ende der Eiszeit konnte sich die Riesen nicht so schnell gewöhnen und sich anpassen. Nach und nach sank dadurch die Bestände der Mammut.
Nur dürfte jedem bewusst sein, dass das ausgestorbene Mammut ein großes wissenschaftliches Interesse auf sich zieht. Den Wissenschaftlern wäre es jedoch am liebsten, den Riesen lebendig zu beobachten, und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie versuchen, dem Tier wieder Leben einzuhalten.
Die Technik, die sie dabei nutzen, ist das sogenannte Klonen. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Sprössling oder Zweig. Beim Klonen wird durch eine künstliche, ungeschlechtliche Vermehrung eine genetisch identische Kopie von einem Lebewesen hergestellt. Ein Klon ist dementsprechend ein Individuum, das mit einem anderen genetisch identisch ist. Die Klontechniken zählen zum Bereich der Biotechnologie, um genauer zu sein, zu den biotechnischen Verfahren. In der Natur kommt das Klonen auch ohne den Einfluss von Menschen zustande. Klonen ist nämlich eine Form der ungeschlechtlichen Vermehrung von Lebewesen. Bei Protisten, also Einzellern, und Pflanzen ist sie ein ganz normaler Vorgang, zum Beispiel durch Zweiteilung. Auch bei Wirbeltieren können auf natürliche Weise genetisch identische Lebewesen entstehen. Denken Sie einmal an Zwillinge. Sie entstehen, da sich Embryonen in frühen Stadien aufspalten und die 2 getrennten Teile zu unabhängigen Individuen heranwachsen.
Für das Klonen von höheren Organismen, zum Beispiel von Mammuts, stehen 2 Verfahren zur Verfügung. Die natürliche Embryoteilung und die künstliche Zellkerntransplantation, also der Kerntransfer. Da das Mammut bereits ausgestorben ist und somit die Embryoteilung nicht genutzt werden kann, nutzt man den Nukleartransfer, kurz NC. Dabei unterscheidet man zwischen dem reproduktiven und dem therapeutischen Klonen.
Für das reproduktive Klonen benötigt man 3 Eltern, die Eimutter, den Genspender, der sowohl männlich als auch weiblich sein kann, und eine Leihmutter. Der Eimutter entfernt man eine Eizelle, welche durch UV-Strahlung kernlos gemacht wird. Zum Schluss hat man eine Eizelle ohne Zellkern. Dem genetisch identischen Tier entfernt man eine Körperzelle und entnimmt den Zellkern mit der DNA. Die Diesen Zellkern übertragen die Forscher in die Eizelle der Eimutter. Durch Stromstöße oder chemische Reize wird die Eizelle dazu angeregt, sich zu teilen. Daraus bildet sich dann ein Embryo, welches in ein drittes Tier eingesetzt wird.
Streng genommen handelt es sich bei diesem Ergebnis jedoch nicht um einen echten Klon, denn Mitochondrien, also eine der Zellorganellen, befinden sich in der Eizelle der Eimutter und nicht in dem Zellkern der identischen Tiere. Die Mitochondrien sind das Energiekraftwerk der Zelle und besitzen eine eigene DNA. Trotzdem sind die Zellkerne des geklonten Tieres und des Klons zu 100% identisch. Sollte es doch zu Veränderungen am Erbgut kommen, dann ist das unbeabsichtigt. Klone können daher auch als verspätete Zwillinge bezeichnet werden.
Beim therapeutischen Klonen beginnt man ebenso. Eine Eizelle der Eimutter wird kernlos gemacht. Dem Genspender wird eine Zelle entnommen und daraus der Zellkern isoliert. Dieser wird genau wie beim reproduktiven Klonen in die Eizelle eingesetzt. Der daraus entstehende Embryo wird jedoch nach wenigen Teilungszyklen zerstört. Die einzelnen Stammzellen erhielten bisher biologisch gesehen noch keine feste Funktion. In der Fachsprache heißt das Totipotenz. Daher sind diese Zellen das optimale Ausgangsmaterial, um aus ihnen Gewebe oder Organe zu züchten.
Dieses geklonte Gewebe wäre äußerst brauchbar, da es die gleichen Erbanlagen hätte wie der Körper eines betroffenen Patienten. Dadurch muss nicht befürchtet werden, dass das neue Material vom Körper abgestoßen wird. Forscher sehen darin einen großen Vorteil, um schwere Krankheiten wie Diabetes oder Parkinson heilen zu können. Der Einsatz ist bislang jedoch stark umstritten, denn in den gezüchteten Geweben könnten leicht Krebsgeschwüre entstehen. Außerdem wird bei dieser Methode ein Embryo getötet, der sich sonst zu einem vollständigen Lebewesen hätte entwickeln können.
Beim Klonen muss man einige rechtliche und ethische Aspekte beachten und es steht gegebenenfalls gesetzlichen Beschränkungen oder gar Verboten gegenüber. Im Tierschutzgesetz lassen sich keine direkten Artikel zu den Klonierungstechniken finden. Allerdings gibt es andere Regelungen, die zu berücksichtigen sind. Im § 7 des Tierschutzgesetzes sind Bestimmungen zu Tierversuchen geregelt. Klonen befindet sich hauptsächlich noch im Versuchsstadium und zählt deshalb auch zu den Tierversuchen. Im § 7 gibt es Regelungen, inwieweit Leiden, Schmerzen oder Schäden für die Tiere zugelassen sind. Ein Verbot von Klonen gibt es jedoch nur dann, wenn starke Leiden für die Tiere feststellbar sind.
Aus ethischer Perspektive ist das Klonen von Tieren, aber auch von Menschen definitiv fragwürdig. Denn der Mensch spielt Gott und greift wortwörtlich in die Schöpfung ein, obwohl ihm dies nicht zusteht. Befragte Personen meinten außerdem, dass jeder, der den Tieren einen Eigenwert oder eine Kreaturwürde zuschreibt, das Klonen als negativ empfinden sollte. Von einigen wird das Klonen auch als Trend wahrgenommen und nicht als einen neuen Schritt in der Reproduktionstechnologie. Dementsprechend stellt sich auch die Frage, ob die Ziele und Zwecke, wofür geklont wird, überhaupt realistisch und gerechtfertigt sind.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass bei Tieren das Klonen zurzeit zulässig ist und es nur bedingt Einschränkungen gibt. Die Forschungsfreiheit geht also über den Tierschutz.
Vorher haben wir bereits ausführlich die Mammuts und das Klonen an sich besprochen und jetzt vermischen wir die zwei Bereiche und gehen auf die aktuellen Forschungen ein.
Durch den Klimawandel schmelzen die Permafrostböden und immer mehr Knochen und Kadaver der damaligen Eiszeitbewohner, also beispielsweise von den Mammuts, kommen zum Vorschein. In Jakutsk in Russland haben Mammutforscher ein internationales Forschungszentrum Mammut-Genlabor errichtet. Darin wollen sie die alten Tierkadaver wieder zum Leben erwecken. Ein besonderes Interesse haben sie an der mammutweiblichen Butterblume. Sie wurde 2013 auf der sibirischen Nowosibirska Halbinsel ausgegraben. Der Forscher Grigor Yu fand heraus, dass der Kadaver von Butterblume über 28.000 Jahre alt ist. Sie ist etwas ganz Besonderes, denn bei der Bewegung von ihr aus dem Eis geschieht etwas Einzigartiges. Aus ihrem Kadaver floss dunkles Blut. Als die Forscher im Labor dann den Rüssel aufschnitten, fanden sie eine Goldgrube, wie Grigorja meinte, denn das Weibchen hatte rotes Muskelfleisch und kein gefrorenes Blut in den Adern. Dadurch ist die Chance eines Klonexperimentes sehr groß, denn hier können lebende Zellen gefunden werden. Die Forscher wissen jedoch, dass das eine schwere, fast unmögliche Aufgabe ist. Bislang war daher auch die Suche nach einem intakten Zellkern vergeblich.
Das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja, stimmt, aber bei der Suche hört es ja auch noch nicht auf. Falls Sie einen Zellkern finden, könnten Sie diesen in die Eizelle eines Elefantenweibchens einbringen. Diese würde das Mammutbaby dann auch austragen.
Ein weiteres gefundenes rotblondes Wollhaar-Mammut trägt den Namen Yuka. Sie lebte vor ca. 34.000 Jahren. Im Reich des Permafrosts, einem Museum in Russland, wird sie gelegentlich ausgestellt. Auch an ihr ist das Besondere, dass ihr Erbgut hervorragend erhalten ist.
Auf der anderen Seite der Welt ist der amerikanische Wissenschaftler George Church ebenfalls begeistert von diesem Projekt und will die Mammuts wieder zurück ins Leben holen. Dafür bekam er jetzt 100.000 US-Dollar von einem Milliardär. Das Team von Church führt an der Harvard University ein Langzeitexperiment mit asiatischen Elefanten durch, denn die sind die nächsten Verwandten des Mammuts. Bei den Forschungen wurden 12 Gene aus dem Mammut entnommen, die für das hohe Haarwachstum der Tiere verantwortlich waren. Diese Abschnitte der DNA wurden dem asiatischen Elefanten injiziert, wodurch sein Erbgut manipuliert wurde. Die asiatischen Elefanten und deren Nachkommen sollten dann ein höheres Haarwachstum aufweisen. Wenn das Experiment gelingt, soll aus den Genzellen ein Embryo gezüchtet werden, der dann in einen künstlichen Mutterleib heranwächst. Die Ergebnisse der Forschungen sind bisher jedoch nicht erfolgreich. Allerdings ist es möglich, einer Maus, der man Mammutgene einsetzte, ein Mammutfell wachsen zu lassen. Von dem Klonen eines so großen und komplexen Organismus wie dem eines Mammuts ist man jedoch noch weit entfernt.
Die Wissenschaftsteams von Russland und den USA liefern sich einen kleinen Wettkampf, denn das Potenzial der Klonforschung ist groß.
Die Rückkehr des Mammuts scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Und genau deshalb ist unser Reporter Q in Russland bei dem Mammut Yuka gewesen.
Was denken Sie jetzt, wenn Sie so neben der Yuka stehen und sie lebendig wäre?
Das Mammut stinkt.
Sie riecht schlecht und sollte als allererstes ein Bad nehmen.
Sie sind ja verrückt, wenn ich daran denke, dass dieses Tier lebendig wäre. Würde ich richtig, richtig Angst bekommen. Die sind bestimmt wahnsinnig gefährlich. Und schauen Sie mal, wie klein wir neben diesen Tieren sind.
Wenn die Yuka lebendig wäre, sollte sie sich nur in den Bergen aufhalten. Da hätte sie ja genügend Platz.
Nun, das ist eine gute Idee. Das wäre schon interessant, sich diese alten Tiere in Bewegung anzuschauen.
Es werden jedoch nicht nur Mammuts geklont, sondern auch andere Tiere. Das erste geklonte Tier ist ein Molch. Er entstand durch Zufall im Jahr 1901 von dem Biologen Hans Spemann. Der bekannteste Klon ist vermutlich Dolly, das geklonte Schaf. Sie ist in Schottland entstanden mittels der sogenannten Roslin-Technik. Das ist ebenfalls ein Synonym für den Kerntransfer. Bei Dolly begann alles mit einer Euterzelle eines erwachsenen Schafes. Diese Zelle wurde auf einem Nährmedium weiter vermehrt. Daraus wählten dann die Forscher eine Zelle aus, welche sie in eine Nährlösung gaben, die genug Nährstoffe zur Verfügung hatte, um die Zelle am Leben zu erhalten. Die Zelle trat daraufhin in ein Ruhestadium ein. Einem anderen Schaf entfernte man eine Eizelle und daraus den Kern. Diese kernlose Eizelle wurde dann mit dem Zellkern durch einen elektrischen Impuls verschmolzen. Die Zelle begann sich zu teilen und ein Embryo entstand. Dieser wurde dann nach wenigen Tagen im Reagenzglas in die Gebärmutter eines dritten Schafes, also der Leihmutter, eingesetzt.
Nach über 300 Anläufen und mehr als 10 Jahren war es dann soweit. Am 5. Juli 1996 kam Dolly auf die Welt. Sie war das erste geklonte Tier, das nicht aus einer embryonalen Stammzelle, sondern aus einer bereits differenzierten, erwachsenen, also somatischen Zelle geklont wurde. Das war eine Sensation für die Wissenschaft, denn normalerweise hat eine ausgebildete Zelle nicht mehr die Fähigkeit, sich durch Teilung in die unterschiedlichen Gewebe zu entwickeln.
Die Freude hielt jedoch nicht lange an, denn Dolly litt an Arthritis und Übergewicht. Außerdem stellte sich bald heraus, dass das Alter des Erbguts von Dolly dem seiner genetischen Mutter glich. Dadurch hatte Dolly eine verkürzte Lebensdauer. Sie wurde mit 6 Jahren im Februar 2003 aufgrund einer schweren Lungenerkrankung eingeschläfert. Normalerweise werden Schafe bis zu 12 Jahre alt. Jetzt steht sie ausgestopft im schottischen Royal Museum in Edinburgh.
Außer Dolly gab es noch andere bekannte geklonte Tiere, wie zum Beispiel den Pyrenäensteinbock Celia und 2 Javaner-Affen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Die heißen Song Song und Hua Hua.
Aus Asien gibt es jedoch nicht nur die 2 Javaner-Affen, denn China geht mit der Massenproduktion von geklonten Tieren noch einen Schritt weiter. Die Firma Boyerlife zum Beispiel will bis zu 1 Million Rinder jährlich klonen. Die Rinder sollen 5% des Fleisches liefern, das China jährlich verzehrt. Andere Firmen züchten geklonte Tiere und verteilen sie über die ganze Welt. Dadurch ist es fast unmöglich, die Herkunft des Klons herauszufinden.
Die US-Lebensmittelbehörde FDA meint, dass die Produkte von geklonten Tieren wie Schweinen, Kühen oder Schafen für die menschliche und tierische Ernährung ungefährlich sind. Der Handel ist deshalb in den USA erlaubt. In Europa ist dagegen eine ganz andere Lage. Bei uns ist der Import und dementsprechend auch der Handel mit geklonten Tieren oder deren Produkten unzulässig. Auch die Nutzung der Klonnachkommen soll verboten werden.
Sowohl in China als auch in den USA nimmt der kommerzielle Nutzen der Klontechnik zu. Im Jahr 2001 wurde die erste geklonte Katze, die übrigens Carbon Copy heißt, geboren. 2005 folgte dann der erste geklonte Hund. Bei einigen Unternehmen aus den USA und Südkorea kann man sogar seine eigenen Haustiere klonen lassen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Auch Pferdezüchter nutzen das Klonverfahren, um Nachkommen von ihren teuren Sportpferden zu erhalten. Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch Forschungen, die das Ziel haben, vom Aussterben bedrohte Tierarten zu retten. 2006 ist es dem Vietnam gelungen, eine gefährdete Wildschweinart durch Klonen zu erhalten. Natürlich wäre es auch schön, die ausgestorbenen Mammuts live beobachten zu können. Beim Klonen müssen Vorteile, jedoch auch ausschlaggebende Nachteile berücksichtigt werden.
Ein Vorteil wäre, wie George Church meint, dass die Mammuts dazu beitragen können, die globale Erwärmung zumindest ein wenig zu verringern. Der Permafrostboden in Sibirien schmilzt zwar im Zuge der Erderwärmung, es gibt jedoch Forschungen, die belegen, dass große Tiere wie die Mammuts die Böden stabilisieren könnten. Die Mammuts sollten die Tundra wieder in eine Graslandschaft verwandeln. Durch das viele Rumtrampeln würden sie verhindern, dass Treibhausgase wie Methan und Kohlenstoffdioxid in die Luft gelangen. Die Journalistin Gina Rubner sieht das Klonen ebenfalls als vorteilhaft an. Für die medizinische Forschung können Klone nämlich nützlich sein, zum Beispiel um Folgen einer Genveränderung oder eines Medikaments zu studieren.
Es gibt jedoch Aussagen, die gegen das Klonen allgemein und gegen das Klonen von Mammuts sprechen. Für die Tiere können durch die genetischen Manipulationen und durch das Klonverfahren selbst Risiken entstehen. Die erste Frage, die daher beantwortet werden muss, ist natürlich, ob das Mammutkalb oder generell der Klon lebensfähig wäre. Denn die Klontechniken sind kompliziert und es dauert lange, bis ein Tier lebend zur Welt kommt. Die Tiere, die überleben, sind oft krank und sterben früh. Und natürlich muss man auch die Elefantenkuh mit einbeziehen, die mit dem Kalb schwanger ist. Denn ein Elefant und ein Mammut sind trotz ihrer hohen Ähnlichkeit 2 unterschiedliche Organismen und daher könnte es sein, dass die schwangere Elefantenkuh stirbt. Ein genereller Nachteil ist außerdem, dass durch das Klonen die genetische Vielfalt eingeschränkt wird.
Der US-Forscher Paul Ehrlich meint, dass die Menschen die ausgestorbenen Arten nicht mehr wiederbeleben sollten. Denn viele würden den Tod nicht mehr als endgültig ansehen, was dazu führt, dass es Menschen nicht mehr interessiert, wenn andere Tiere aussterben.
Auch der amerikanische Eishockeyspieler Tom Gilbert hat eine ähnliche Meinung. Er sieht das Klonen als Geldverschwendung an. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoller, die Tiere zu retten, die im Moment vom Aussterben bedroht sind.
Jean Tschertschinski, eine Redakteurin des Bayerischen Rundfunks, beschäftigt sich viel mit dem Bereich Medizin. Ihrer Meinung nach ist es nicht sicher, ob die Klone der Medizin zu Fortschritten verhelfen können. Außerdem sind angekündigte Durchbrüche der Forscher bisher ausgeblieben.